Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Business Turbos Podcast, dem Podcast mit und von Philipp Semmelroth für dich. Heute geht es um das Thema Franchise und dass es Sinn machen könnte, dass du dich einfach mal mental in die Lage versetzt, als Franchise-Geber zu operieren. Franchise-Geber ist im Prinzip derjenige, der die Lizenzen rausgibt, der der anderen die Chance gibt, das eigene Geschäftsmodell legal irgendwo nachzustellen und der im Prinzip die ganze Grundlagenarbeit machen muss, damit diese multiplizierten Standorte auch die gleichen oder bessere Ergebnisse erzielen. Und deshalb ist gerade auf Franchise-Geber-Seite die Standardisierung, die Ablaufoptimierung, die Klärung des Vertriebsprozesses und so weiter zu leisten und zu meistern, weil nur dann die nachgelagerten Geschäftsfelder und Unternehmer, die sich dir anschließen, auch Erfolg haben werden. Es ist ja im Prinzip so, ich meine, jeder von uns kennt die Klassiker, McDonald's und KFC und Subway und wie die alle heißen. Und das zeigt ja einfach, dass es eben durchaus wahnsinnig großes Potenzial mit sich bringt, wenn man sein initial entwickeltes Geschäftsmodell, meinetwegen einfach mal Essen herzustellen, so stark multipliziert, dass das weltweit erfolgen kann und dass die Profis nicht alle immer nur auf Anhieb Erfahrungswerte haben, die genial sind und dass das, wenn die so ein Franchise haben, automatisch zum Erfolg führt, habe ich in Trinidad gesehen. Ich habe eine Freundin in Trinidad und Tobago besucht und da gibt es zum Beispiel gar kein McDonald's. Da gibt es aber in jeder Ecke ein Kentucky Fried Chicken und die Kentucky Fried Chicken sind so stark frequentiert, dass ich in keinem einzigen drin war, weil ich es hasse, Schlange zu stehen. Und die Leute standen jedes Mal aus der Tür raus bis Richtung Parkplatz. Das heißt, ich habe immer gedacht, die hätten das gestern erst aufgemacht, dieses Geschäft. Aber sie sagte zu mir damals, McDonald's hat es hier versucht, aber keiner hatte Interesse an diesen Burgern. Aber wir Trinis, wir lieben Chicken. Und deshalb ist auch Kentucky Fried Chicken jeden Tag voll. Das heißt aber im Prinzip ist so, die Leute, die jetzt McDonald's haben und werden jetzt bei McDonald's Zentrale fragen, ob sie eine Niederlassung auf Trinidad aufmachen dürfen, werden wahrscheinlich einen Hinweis kriegen. Lass das mal, haben wir schon versucht, klappt nicht. Ein Gründer, der jetzt einfach mal ohne diese Vorkenntnisse unterwegs ist, könnte sich da immer noch mal die Finger verbrennen. Das heißt also, es gibt halt nicht immer nur fehlerfreie Mechanismen. Denk auch mal an die Zeit, wo Subway nach Deutschland gekommen ist. Da waren die dauernd auf, zu, weil das anfangs nicht funktioniert hat. Inzwischen haben sie sich irgendwie etabliert. Das heißt, es ist nicht automatisch eine Garantie auf Erfolg. Aber es ist halt einfach so, dass da Dinge so oft multipliziert wurden, dass einfach viele Fehler, die man sonst einfach so macht und wo man dann vielleicht auch sich nicht wieder von erholen kann, schon mal gemacht wurden, sodass man eben mit einem ganz anderen Erfahrungsschatz startet. Und deshalb ist Franchise häufig auch ein Geschäftsmodell für Leute, die in irgendeiner Form einen Traum von einer gewissen Selbstständigkeit haben, allerdings nicht bereit sind, das komplette Risiko zu übernehmen. Und von daher ist das der Grund, warum auch viele, die jetzt einfach so sagen, ich will auch irgendwas in Eigenregie machen, sich solchen Strategien anschließen, weil sie dann sagen, dann habe ich wenigstens jemanden, der das Marketing für mich macht, dann habe ich jemanden, der die Produktpalette für mich macht, dann habe ich jemanden, der die Kalkulation für mich macht, dann habe ich jemanden, der vielleicht auch zentral das ganze Befähigen der neuen Mitarbeiter für mich macht und. So, und der Grund, warum ich mit dir heute drüber sprechen möchte, ist folgender, und zwar, ich bin ja jetzt schon seit vielen Jahren im Beraterbusiness tätig. Ich habe ja schon angefangen, Firmen zu beraten, bevor ich mein anderes Unternehmen verkauft habe. Und nachdem das dann immer mehr wurde und auch immer besser funktionierte und auch immer größere Kunden auf mich zugekommen sind, habe ich dann ja irgendwann auch mal die Frage gestellt, macht es eigentlich nicht Sinn, vielleicht die IT-Firma zu verkaufen und mich komplett auf dieses Beraterbusiness zu konzentrieren, weil es mir einfach auch ein paar Sachen ermöglicht, die jetzt im Computerbusiness so nie möglich waren, wie zum Beispiel von überall in der Welt arbeiten zu können und vielleicht auch international Kunden zu bedienen und so weiter. Dann hast du ja aus meiner Geschichte mitgekriegt, habe ich die Firma verkauft. Aber wie gesagt, ich hatte ja diese ganzen Beratungsprojekte schon und ich habe ja für Dr. Oetker was gemacht, ich habe für Thyssen was gemacht, ich habe für NTK, NGK, das ist der größte Zündkerzenlieferant nach Bosch in der Welt, was gemacht. Ich habe für verschiedene andere große internationale Firmen gearbeitet, ich habe auch im Ausland schon Firmen beraten, ich habe, wie gesagt, viel in Deutschland gemacht und dadurch war ich immer viel unterwegs. Und da sich mein ganzer Tag um Essen dreht, so würde es zumindest mein Bruder und ein ganz großer Teil der Menschen, die mich näher kennen, beschreiben, ist es eben so, dass es aus meiner Sicht unmöglich ist, einfach mal zwischendurch auf Essen zu verzichten. Ich habe schon mal 10 Tage gefastet, um rauszufinden, ob es nicht doch geht, aber darum geht es jetzt nicht, sondern ich strukturiere meinen ganzen Tag rund um Essen, weil ich einfach gerne esse, weil ich danach immer happy bin und weil ich halt auch gerne ganz gut esse. Und von daher mir auch genau überlege, wo möchte ich denn eigentlich essen. Und wenn du so unterwegs bist, gerade wenn du jetzt auch ein paar Stunden auf der Autobahn fährst, dann finde ich, ist das Angebot an gutem Essen nicht ganz so hoch. Ich habe zwar inzwischen für Standardstrecken, wo ich fahre, auch so Steakhäuser und bessere Restaurants identifiziert, aber manchmal, wenn es einfach nur schnell gehen muss oder du gerade vorher schon beim Kunden im Steakhouse warst, jetzt aber nochmal einen Snack brauchst, ist ja nochmal Steakhouse nicht immer die beste Option. So dass ich also schon seit Jahren eine hohe Affinität für Subway habe. Subway habe ich mit 16 in Alaska kennengelernt. Ich war für 8 Wochen in Alaska, so ein Schüleraustausch. Und da kannte ich natürlich McDonald's und Burger King, aber Subway nicht. Und ich bin auch anfangs komplett irritiert gewesen, weil der Bestellprozess für mich überhaupt nicht klar war. Deshalb, das erste Sandwich war nicht besonders spektakulär. Die anderen waren dann phänomenal. Und denn da bin ich einfach ein großer Fan geblieben. Und was mich daran so reizt, ist einfach, ich esse gerne warmes Brot, Fleisch und Salat. Und das gibt es halt in Kombination. Und deshalb bin ich oft bei Subway. Es ist so, dass ich um mein Büro damals, als ich so die ersten Beratungsfahrten gemacht habe, auch wusste, wenn ich zum Beispiel nach Richtung Hamburg fahre, kann ich da anhalten, da sind die Subways. Wenn ich nach Süden fahre, Richtung Fulda, dann habe ich da die Subways. Wenn ich nach München fahre, da und so weiter. So hatte ich also einen ganz guten Überblick. Und wenn ich dann so gefahren bin, habe ich mir auch manchmal zwischendurch die Frage gestellt, musst du jetzt schon Pause machen oder fährst du noch bis zum nächsten Subway? Und so habe ich mich dann halt tatsächlich sehr oft bei Subway eingefunden. So, jetzt pass auf. Jetzt war ich also bei Subway, stehe da eines Tages mal wieder an dieser Theke, sag dem, welches Brot, welchen Salat, welche Soße, welche Beilagen und so weiter. Und denke mir so, was ist das eigentlich für ein krasses Geschäftsmodell? Letztlich verkauft dieser Typ da mir jetzt gerade eine Dienstleistung. Diese Dienstleistung hat er sich nicht selber ausgedacht, ist für mich völlig egal. Diese Dienstleistung ist aber tatsächlich exakt die gleiche wie an allen anderen Subway-Standorten, die ich kenne. Und das Ergebnis wird exakt das gleiche sein, egal ob der Typ heute Nacht gut geschlafen hat oder nicht, ob der schon lange in der Firma ist oder nicht. Es ist fast unmöglich, in diesem Bereich ein schlechtes Ergebnis zu liefern. Und es ist tatsächlich sogar irrelevant, ob ich das erste Mal in diesem Subway bin oder das 10. Mal. Das heißt, der muss mich als Kunde gar nicht kennen, um ein präzises Ergebnis zu liefern. Das heißt, die Bedarfsermittlung ist voll in den Verkaufsprozess integriert. Und das fand ich einfach total faszinierend. Und das war ungefähr 2014, als ich diesen Aha-Moment hatte. So lange mache ich Beratungen schon. Und dann war es im Endeffekt so, dass ich gedacht habe, krass, das wäre doch der absolute Wahnsinn, wenn es uns gelingen würde, in meiner Computerfirma ein gleiches Kundenerlebnis sicherzustellen, wie ich es bei Subway habe. Dass sie nicht immer sagen, ach, wissen Sie was, Herr Semmerow, schicken Sie mir lieber den Mitarbeiter A, weil mit dem komme ich super klar, der weiß immer alles, der B, der ist viel zu langsam oder mit dem kommen wir menschlich nicht so gut klar und der C, der kommt sowieso immer zu spät oder was auch immer, sondern was wäre, wenn ich es schaffen würde, ein Level zu erreichen, wo es eigentlich egal ist, wer dem Kunden hilft und es ist auch egal, wer den Kunden schon mal gesehen hat und es auch egal wäre, wie oft schon jemand beim Kunden gewesen ist und wir würden trotzdem immer Präzision ausliefern können. Und dann habe ich angefangen, mich mit dem ganzen Thema Standardisierung und Prozessualisierung zu beschäftigen. Heute sagt jeder, ja, du brauchst Systeme, das ist ja letztlich das Ergebnis davon. Aber da habe ich mir überlegt, was müsste man eigentlich machen? Und dann habe ich damit angefangen, die Dienstleistungen zu analysieren. Dann habe ich einfach überlegt, welche Dienstleistungen erbringen wir regelmäßig? Für wen, warum? Wie lange dauern die? Können die Mitarbeiter die unterschiedlich lang, schnell? Wenn ja, warum? Was machen die anders? Und dann habe ich jede Menge Tests gemacht. Ich will die Tests jetzt hier an der Stelle nicht im Detail erzählen, weil das für manche Hörer, die jetzt in einem anderen Businessmodell unterwegs sind, dann vielleicht langweilig ist. Aber du musst dir halt einfach wirklich überlegen, wenn du eine Aufgabe hast, die regelmäßiger vorkommt und du würdest hingehen und nimmst Mitarbeiter 1 und sagst, pass mal auf, du machst diese Aufgabe jetzt meinetwegen 30 Mal und du stoppst ganz genau, wie lange du dafür brauchst. Und danach holst du einen anderen Mitarbeiter und lässt den auch nochmal 30 Mal diese gleiche Aufgabe machen und stoppst diese Zahlen. Und dann den dritten. Dann könnte es doch passieren, dass du das Ergebnis kriegst, rein hypothetisch jetzt, der erste Mitarbeiter schafft diesen Prozess immer in einer Stunde. Im Mittelwert. Also 30 Mal hat es probiert, im Mittelwert kommst du auf eine Stunde. Der zweite Mitarbeiter macht den gleichen Prozess, kommt im Mittelwert überall auf 3 Stunden. Und der dritte Mitarbeiter macht den gleichen Prozess und kommt im Mittelwert überall auf 5 Stunden. Und da musst du die drei doch nur zusammensetzen und fragst den, der ganz schnell fertig ist, was machst du anders als der in der Mitte? Dann guckst du, das, was der weglässt, weil der muss ja irgendwas weglassen, der ist ja nicht einfach schneller, sondern der ist vielleicht weniger detailliert. Der lässt vielleicht ein paar Sachen weg und organisiert sie einfach anders. Aber das könnte ja trotzdem ein gewisses Risiko sein. Das heißt, du musst nicht nur die Zeit, die er aufwendet, messen, sondern auch, welche Reklamationsquote hat er für seine Arbeit. Dann guckst du dir den mittleren an und den letzten. Und dann wirst du aber zum Beispiel auch feststellen, dass der letzte, der jetzt für alles 5 Stunden braucht, vielleicht einfach zu sorgfältig ist. Der kriegt dafür nicht mehr Reklamationen, auch nicht weniger Reklamationen. Der kriegt aber auch kein Lob vom Kunden. Das heißt, der Kunde ist tendenziell sogar vielleicht eher etwas unzufriedener, weil er jedes Mal so viel Geld bezahlen muss. Und deshalb musst du einfach ausloten, wo ist eine gute Balance zwischen, was muss man tatsächlich machen, was ist essentiell, was darf nicht vergessen werden und was führt zu welchen Reklamationen. Denn wenn die Reklamationsquote 0 ist, ist der Prozess ja erstmal ganz gut gelaufen. Nicht jetzt immer pauschal, manche Kunden beschweren sich nicht, aber wir müssen ja hier in diesem Beispiel von irgendwelchen Hypothesen ausgehen. Weil wenn du im Gegenzug dazu einen Prozess hast, der in 10 von 20 Fällen zur Reklamation führt, ist der Prozess Mist. Dann brauchst du den Prozess nicht häufiger auszuführen, dann musst du das ändern, weil das Quatsch ist. So, aber das heißt, du musst halt eine gute Mischung finden zwischen Sorgfalt und auch Prozessgeschwindigkeit und Prozessqualität und dann die an diesen ganzen Hilfswerten messen, um einfach rauszufinden, was wäre der ideale Prozess. Und dieser ideale Prozess muss dann zentral ausgearbeitet werden, sodass ihn jeder kennt. Und das muss dann auch die zentrale Vorgabe sein. Das ist dann der Prozess, an den sich alle halten müssen. Und von dem Prozess darf auch niemand abweichen, weil er sagt, ja, das sollen wir zwar so machen, aber ich mache es immer anders, weil dann kannst du so eine Firma nicht mehr steuern. Du musst hingehen und musst klar machen, dass niemand von dem Masterprozess abweichen darf, bis der Masterprozess verändert wurde. Das heißt, jeder Mitarbeiter kann gerne zu dir kommen mit einem Verbesserungsvorschlag und sein Know-how teilen und Einblicke teilen und sagen, pass mal auf, ich würde es an der einen oder anderen Stelle anders machen. Aber bis es zentral genehmigt wurde, muss er weiter den alten Prozess machen. Und das ist so ein bisschen dieses Thema. Das ist halt auch mit Konsequenz und so verbunden. Du musst das Ganze im Auge behalten. Aber so musst du dir Schritt für Schritt alles anschauen. Und dann musst du vor allen Dingen in dem Zusammenhang auch gucken, welche Prozesse werden häufiger gebraucht, welche werden gar nicht gebraucht. Dann fängst du mit denen, die häufiger gebraucht werden, an, weil da kannst du einfach schneller rausfinden, ob du auch in der Lage bist, Prozesse so niederzuschreiben, dass jemand, der den Prozess vielleicht selber noch nie gemacht hat, aber über ausreichend Fachwissen verfügt, mit allein den Anleitungen und der Bebilderung und dem Prozessdiagramm und alles, was du so erstellst, in der Lage ist, das Ding umzusetzen, weil dann ist es richtig gut. Und deshalb ist es auch wichtig, dass du diese Prozesse nicht selber erstellst, weil jemand, der den Prozess selber operativ macht, kann ihn schlecht von außen beobachten und niederschreiben, was sinnvoll ist und was nicht. Du musst dir das eher so vorstellen, wenn du jetzt jemanden hättest, den lässt jetzt kommen, der soll jetzt meinetwegen zum Beispiel deinen Vorplatz fegen. So, vor deiner Firma wird es ja irgendwie einen Vorplatz geben, den soll der jetzt fegen. Wenn du jetzt selber fegst, dann wirst du hinterher vielleicht denken, ah, wir brauchen einen etwas größeren Besen oder wir müssen das machen, wenn es nicht so windig ist oder was auch immer. Aber wenn da einer einfach sitzen würde und würde dem die ganze Zeit zugucken, dann würde der vielleicht auch andere Ideen kriegen, wie man diese ganze Vorgehensweise verändern könnte. Dann würde der vielleicht auch sagen, es macht viel mehr Sinn, von da nach da zu fegen, weil das geht halt, ne, keine Ahnung, wegen Wind oder was auch immer. Ich versuche jetzt hier Beispiele herbeizuführen, die so ein bisschen übergreifend nachvollziehbar sind, weil am Ende ist es einfach so. Die Kernbotschaft ist, der den Prozess selber macht, kann zwar aufschreiben, was er tut, aber ob das sinnvoll ist, kann er selber meistens nicht wirklich reflektieren. Du musst jemanden von außen haben, der drauf guckt. Deshalb würde ich auch für sowas eine zusätzliche Personalressource einstellen. Und das Krasse dabei ist, das muss kein super prozesserfahrener Manager sein. Da ist sogar tatsächlich aus meiner Sicht die Gefahr mit verbunden, dass der dann sein Know-how mitbringt und dann irgendwelche Prozesse von außen, die in einer anderen Firma schon mal geklappt haben, in deine Firma versucht reinzudrücken. Sondern du brauchst jemanden, der einfach um die Ecke denken kann, der sich das anschaut und dann direkt denkt, aber das macht doch so keinen Sinn. Ich kann das so gut, dass ich teilweise echt auch meinen Mund halten muss, weil wenn ich hier zu Hause Sachen beobachte, die jetzt zum Beispiel meine Frau beim Kochen macht und ich koche ja nicht, ich grill ja nur, dann denke ich manchmal so, aber das macht doch so gar keinen Sinn. Also das müsste man noch komplett ändern und da sind halt so Sachen, da freue ich mich halt über meine schnelle Auffassungsgabe, aber das führt dann auch nicht immer zu Freude, wenn ich das dann mitteile, deshalb muss ich auch manchmal mich da einfach zurückhalten. Aber stell dir vor, du machst Pizza als Beispiel, du heizst den Ofen vor, dann macht es ja keinen Sinn, den Ofen zu öffnen und dann loszurennen und die Pizza auszupacken, weil die jetzt da rein kann, sondern ich würde es halt direkt schon in der Hand haben und so. Aber das sind so Kleinigkeiten, ja, und jeder wird so ein paar Punkte finden. Das heißt also, das ist jetzt auch nur ein ganz leichtes Beispiel, gibt noch ein paar andere. Aber Fakt ist einfach so, ist in jeder Firma. Jeder macht irgendwas einfach schlecht und unsinnig und völlig kompliziert und es gibt halt auch eine schlankere Variante. Und ich habe mich damals durch diesen Subway-Prozess inspirieren lassen, alles zu analysieren und habe dann echt über Monate Tests gemacht, weil manchmal brauchst du ja, um eine Stichprobe von 30 zusammenzukriegen, auch einen ganzen Monat. Und wenn das dann der Mitarbeiter 1 im ersten Monat macht und Mitarbeiter 2 soll das im zweiten Monat machen, ja, brauchst halt einen zweiten Monat, dann brauchst du einen dritten Monat und so weiter und so weiter. Und dann ist es eben so, dass du halt, ich habe damals einen Azubi genommen, einen ziemlich pfiffigen Azubi, der hat dann für mich immer die Prozesse aufgeschrieben und was er so beobachtet, erfragt, erarbeitet hat und habe ich mir das immer da angeguckt und habe dann einfach isoliert geguckt, ob das stimmig ist, was da ist und habe dann so Rückfragen gestellt, dadurch wurden die Prozessdiagramme immer besser und am Schluss hatten wir echt mega Material da, also so richtig klasse Material Und dieser Auszubildende, der ist inzwischen auch Abteilungsleiter, hat 8 Führungskräfte, 1,8 Millionen Umsatzverantwortung. Der ist ja jetzt nicht mehr in der Computerfirma tätig, für mich und so, der ist jetzt woanders. Aber der hatte halt viel Potenzial, das hat er halt auch in seiner Karriere gezeigt. Das heißt, da habe ich nicht einfach nur irgendeinen Azubi genommen, weil er billig ist. So habe ich einen genommen, wo ich dachte, der kann um die Ecke denken. Der war auch bei der Freiwilligen Feuerwehr, der verstand was von Organisation, der verstand was von auch Leute einfach mal zur Verantwortung ziehen, sagen so, du setzt jetzt dahin, wir arbeiten das jetzt zusammen aus, weil auch das wird ja nicht jeder Azubi einfach hinkriegen. Viele Azubis dürften ja bei etablierten Mitarbeitern einfach abblitzen, wenn die sich von denen in der Arbeit gestört fühlen, weil diese Prozesserarbeitung und so weiter bringt ja nicht zwingend den Kundenauftrag voran, sondern führt eher dazu, dass sich alles verzögert und dann kriegst du auch noch Stress von der Chefetage, weil du das vermeiden willst, schickst einfach den Azubi weg. Aber damit verschenkst du ja das Potenzial, die Sachen zusammen zu entwickeln. Deshalb, ich glaube, du musst halt wirklich hingehen und diese Sachen alle irgendwie systematisieren und dann musst du im Zuge der Systematisierung auch gucken, ist da nicht eventuell auch eine Menge Arbeit, die zu leisten wäre, weil du einfach ein Leistungsportfolio hast, was viel zu breit aufgestellt ist. Weil tatsächlich ist ja so, wenn du anfängst, für alles, was du tust, Prozesse und Ablaufpläne und so weiter zu definieren und Standards und Zeitwerte und dann vielleicht auch Pauschalpreise zu ermitteln und so, dann kommst du ja irgendwann an den Punkt, dass du dann auch denkst, aber diese eine Sache hier ist voll aufwendig zu erarbeiten und dann, wenn man ganz realistisch ist, wird die auch nur zweimal im Jahr irgendwie von jemandem in Anspruch genommen. Dann wäre es ja fast schon einfacher zu sagen, wir bieten das gar nicht mehr an, weil dann hast du A, zweimal im Jahr nicht diese hochgefährlichen Projekte, die meistens auf eine Reklamation hinauslaufen, weil man das zu selten macht, als dass man es jedes Mal gut machen kann. Oder weil das Projekte sind, die nur ganz spezielle Mitarbeiter machen können, sodass sowieso nicht jeder machen kann. Das heißt, es führt häufig zu längeren Reaktionszeiten oder zu einer hohen Abhängigkeit von einzelnen Mitarbeitern. Auch das ist unternehmenskritisch zu sehen. Und von daher macht es vielleicht Sinn, diese ganzen Prozesse nicht mehr zu tun und im Zuge dessen dann halt auch zu erkennen, dass man dann auch keinen Prozess dafür entwickeln muss und dann ist es für mehrere Seiten von Vorteil, einfach mal seinen Leistungsumfang etwas zu reduzieren, weil man dann die ganze Energie im Mittel einsetzen kann, da wo regelmäßig Geschäft stattfindet und wo Leute auch wirklich oft mit euch zusammenarbeiten. Das ist nur so eine Idee. Das gibt noch ein paar Sachen, die du sonst auch in dem Zusammenhang einfach berücksichtigen musst. Und zwar, du musst halt auch schauen, dass du manchmal den Prozess dann auch theoretisch aufstellst und dann praktisch nochmal verifizierst. Das heißt, auch wenn das im ersten Moment wirklich alles stimmig klingt, musst du dann mit diesem neuen Prozess auch mal ein paar Projekte umsetzen, um nachher zu gucken, an welchen Stellen muss ich noch nachsteuern und an welchen Stellen habe ich vielleicht auch die falschen Zeitangaben oder vielleicht bestimmte Ausnahmesituationen, die ich noch nicht berücksichtigt habe, weil beispielsweise irgendwas da anders gelaufen ist und so weiter. Also bei bestimmten Konstellationen könnte es ja sein, dass du sagst, wenn die Konstellation, also die Ausgangssituation so und so und so ist, muss dieser Prozess in der Variante B angesetzt werden, weil A einfach zu kurz greift und zwar im Großteil der Fälle funktioniert, aber eben für B nicht funktioniert, dann brauchst du einen zweiten Prozesskreis. Deshalb, wenn du einmal angefangen hast mit dem ganzen Thema Prozesse, dann ist natürlich auch viel Prozessqualitätskontrolle und sowas alles damit verbunden, aber dann hast du irgendwann auch richtig gute Checklisten, die müssen weiterentwickelt werden, sonst hast du irgendwann Checklisten, die keiner mehr benutzt, weil die nicht mehr aktuell sind, dann machst du dir vielleicht noch eine Videoakademie dazu und so und dabei musst du natürlich auch berücksichtigen, dass wenn du das alles ausarbeitest, du ja auch diese Sachen nutzen kannst, um neue Mitarbeiter onzuboarden. Und da ist es gerade, wenn du mit Softwareprodukten arbeitest und so, weil wir benutzen das Programm so und so, könntest du ja in einem Video dokumentieren, musst du halt aus meiner Sicht hingehen und sagen, wenn der neue Mitarbeiter jetzt kommt, guckt sich die Videos an und stellt fest, die haben in der Zwischenzeit die Software aktualisiert, der Knopf ist gar nicht mehr unten links, der ist jetzt oben rechts und so weiter, dann müsste eigentlich der neue Mitarbeiter das neue Video erstellen, weil dann ist auch sichergestellt, dass er das wirklich macht, weil er ja selber Nutzen darin sieht. Ein Mitarbeiter, der da schon jahrelang im Unternehmen ist und das alles inzwischen auswendig kennt, der ist dafür nicht der Richtige, weil der im Prinzip ja dann auch einfach denkt, ja, das ist ja aber doch logisch und so weiter. Und deshalb, wenn du immer die neuen Mitarbeiter bittest, auch zu prüfen, ob das Schulungsmaterial noch aktuell ist, dann hast du halt auch sichergestellt, dass dieses Know-how und diese Investition in eine interne Akademie dauerhaft aktuell bleibt und nicht irgendwie an Wert verliert. Und eventuell kriegst du sogar die Leute dann sehr früh dazu befähigt, dass sie in Eigenregie diese Akademie auch erweitern, weil sie sagen, das ist da noch gar nicht drin und das ist da noch gar nicht drin und das werde ich nochmal da reinpacken und so weiter. Weil dann hast du nachher auch so eine selbst wachsende und sich selbst weiterentwickelnde Organisation und dann brauchst du halt nur noch einen, der drüber guckt, damit nicht jeder seinen Input da ungefiltert reinballert in die zentrale Ablage, sondern dass da auch ein gewisser Qualitäts, auch im Hinblick auf Rechtschreibung und Visualisierung und so, Qualitätsstandard sichergestellt wird. Aber am Ende ist es so, du musst den Spirit im Unternehmen wecken, dass alle einen Mehrwert darin sehen, dass man alles aufgeschrieben hat, weil man dann einfach, ich sag mal, handlungsfähiger wird, schneller wird und weniger Rechenleistung im Kopf braucht, um einfach Ergebnisse zu erreichen. Es ist halt schon von Vorteil, wenn man einfach auch, wenn man mal so einen Durchhänger hat, abgelenkt ist, unter Stress steht, einfach eine Orientierungshilfe wie eine Checkliste hat, weil das sorgt einfach dafür, dass Ergebnis trotzdem eintritt und man nicht hinterher feststellt, ach, hab ich vergessen. Und das geht ja schon so weit, dass du zum Beispiel, wenn du wie wir so Events machst, auch wenn du die jetzt regelmäßig machst und eigentlich genau weißt, was du brauchst, dass du Packlisten schreibst, um einfach, wenn du am Auto stehst, zu gucken, ist auch wirklich alles drin. Weil nachher fehlt vielleicht nur ein Kabel, aber wenn das eine Kabel dafür verantwortlich ist, dass die Box irgendwie den Ton überträgt, den ich da vorne von mir gebe, ja, dann ist es halt doof, dass das Kabel fehlt. Und dann kannst du auch nicht sofort so ein Spezialkabel da mal irgendwo kaufen. Und deshalb so eine einfache Checkliste versorgt dich halt damit, dass du Fehler vermeidest. Und das, wenn du dich dann auf diesen Weg gemacht hast, diese ganzen Sachen mal zu analysieren, dann wirst du halt auch hinkommen, dass du beispielsweise mal prüfst, was machen wir eigentlich den ganzen Tag? Und dann stellst du vielleicht wie ich 2015, 2016 fest, dass extrem viel telefoniert wird. Und dann stellst du fest, wir sind eigentlich mit Leuten im Telefon, die einfach gar nicht wirklich wirtschaftlich sind. Und dann führt es dazu, dass du diese Kunden vielleicht einfach mal rausschmeißt, weil die einfach viel zu oft anrufen und viel zu selten Aufträge erteilen oder weil die permanent unzufrieden sind und egal was du tust, immer meckern und damit allen irgendwie schlechte Laune machen und so weiter. Und deshalb ist aus meiner Sicht einfach wichtig, dass wenn du dich da auf diese Analyseschiene setzt, dass du da auch dauerhaft drauf sitzen bleibst und immer wieder einen offenen Blick hast, wenn du durchs Unternehmen läufst und dann auch wirklich alle möglichen Dinge niederschreibst. Und das ist dann auch die Brücke zu dem eingangs erwähnten Franchise. Ding. Stell dir doch einfach mal vor, es wäre deine Aufgabe, nicht nur deinen Standort zu optimieren, sondern deinen Standort so abzubilden in einer Dokumentation, dass man mit denselben Vorgehensweisen einen weiteren Standort eröffnen könnte. Dann versetzt du einfach dein Unternehmen in einen Wachstumsprozess. Das heißt, du schaffst einfach die beste Basis, schneller zu wachsen, weil alles geplant erfolgt. Und dann kannst du entweder selber davon profitieren, weil du intern immer effizienter wirst, weil alles immer besser läuft, weil alles immer schneller läuft und alles immer planbarer läuft und damit mehr Festpreismöglichkeiten entstehen und so weiter. Oder du kannst das Know-how nutzen, um beispielsweise einen Standort an anderer Stelle zu eröffnen, um ein komplett anderes Zielgebiet zu bearbeiten. Und dann fängst du einfach nicht bei Null an, sondern du sagst, das ist unser Betriebshandbuch. Hier steht genau drin, wie bei uns gearbeitet wird. Wir arbeiten mit den Maschinen so und so. Und dann können deine Leute tatsächlich Kundenprobleme lösen, ohne jedes Mal mit dir zu sprechen, weil es dafür Vorgaben gibt, wie das bei euch gemacht wird. Und das wäre dann aus meiner Sicht auch an verschiedenen Stellen von Vorteil, weil stell dir vor, du wächst nicht organisch, indem du selber eigene Standorte gründest, sondern du kaufst einfach Marktbegleiter dazu, die du jetzt in deine Struktur integrieren willst. Wenn dann zwei Firmen zusammenkommen, hast du ja zwei unterschiedliche Arbeitsweisen, zwei unterschiedliche Firmenkulturen, zwei unterschiedliche Spirits. Und wenn du aber dann der Käufer bist, dann sagst du einfach, ich finde super, was ihr bisher gemacht habt. Jetzt schauen wir uns mal an, wie wir bei uns in Zukunft arbeiten wollen und was wir bei euch Stück für Stück anpassen müssen, um dahin zu kommen. Weil wir müssen uns ja alle darauf verlassen können, dass nachher an jedem Standort identisch gearbeitet wird. Und es muss ja nachher sogar möglich sein, dass ein Kollege von Standort A einfach mal aufgrund von, weiß ich nicht, entweder im Rahmen einer Übung oder als Aushilfe, weil jemand krank geworden ist, gekündigt hat oder sonst was, an Standort B eingesetzt wird und dann da genau das gleiche Tätigkeitsumfeld vorfindet, wie er das aus dem anderen Standort kennt. Weil dann kann er ja direkt in die Umsetzung gehen und muss jetzt nicht erst noch tagelang eingearbeitet werden. Das heißt, du kannst mit so einem System, mit so einem Betriebshandbuch Leute schneller onboarden, offboarden. Du kannst viel schneller entscheiden, was die Leute eigentlich für Fähigkeiten brauchen, um eine bestimmte Tätigkeit zu machen, weil ja klar ist, welche Aufgaben in einer bestimmten Stelle verankert sind. Daraus werden dann auch zum Beispiel deine Stellenbeschreibungen einfacher, weil aktuell schreibst du ja so Sachen wie, wir sind ein junges, dynamisches Team, wir suchen tolle Leute, die mit uns die Welt verändern wollen, wir pushen Projekte in dem und dem Bereich nach vorne. Aber das ist ja im Prinzip alles nur ein Hinweis darauf, dass du eigentlich keine ganz genaue Ahnung davon hast, was jemand machen soll. Du müsstest ja, wenn du einfach in dein Prozesshandbuch reinguckst, einfach nur schauen, wir brauchen jemanden, der das für uns erledigen kann und möchte, wenn das deine wenn du dich daran wiederfindest, melde dich bei mir. Weil das ist ja dann viel konkreter, was mit so einer Stelle verbunden ist. Und dann kannst du ja auch konkreter prüfen, was musst du eigentlich an Vorerfahrungen verifizieren, die hinterher Aussagen darüber zulassen, ob jemand überhaupt geeignet ist. Weil ich sag mal, ich habe jetzt Abitur und dann habe ich noch studiert und all so ein Zeug. Aber ganz ehrlich, wenn ich mich heute irgendwo bewerben würde, dann ist doch völlig egal, ob ich damals Chemie oder Biologie oder Erdkunde gut oder schlecht oder gar nicht hatte. Ich habe 6 Jahre Latein gelernt. Auch das interessiert keine Sau. Das heißt also, am Ende ist es doch so, wenn klar ist, was ich machen soll, wissen wir doch auch, was müssen wir prüfen. Dann müssen wir vielleicht prüfen, kann der Semmelrutsch sprechen, rechnen und auch ein Auto fahren oder sowas. Das ist viel relevanter, als ob ich damals zum Beispiel in Erdkunde rausgefunden habe, wie das wirklich funktioniert, wenn da dieses Hochwasser im ägyptischen Nil da entsteht und ne, wie dann die Felder da bewässert werden und die Schlacke, also dieser ganze fruchtbare Flussschlamm da auf den Feldern ist, damit da die Sachen wachsen. Das habe ich ja alles früher alles gehört. Oder die Bodenschätze auf Madagaskar haben wir besprochen. Also ein Quatsch. Und deshalb, du musst klarer wissen, was machen die Leute. Und deshalb ist so ein Betriebshandbuch schreiben aus meiner Sicht einfach cool. Ob du nachher mehrere Standorte gründest oder nicht, oder vielleicht später dein Modell sogar in ein Franchise-Modell umwandelst, ist ja völlig irrelevant. Du alleine profitierst schon an der einen Stelle davon, dass alles systematischer abläuft, weil du kannst Mitarbeiter besser führen, du kannst Mitarbeiter besser evaluieren, du kannst Wachstum besser prognostizieren, weil wenn du im Prinzip genau weißt, wie kommt ihr an Kunden? Was wird für die gemacht? Wie ist der Vertriebsprozess? Welche Dienstleistungen bauen an welcher Stelle aufeinander auf? Was bietet ihr an? Welche Festpreismöglichkeiten ergeben sich dadurch und so weiter? Kriegst du es ja alles viel planbarer hin, weil dann weißt du einfach, wenn ich mehr davon mache, kommt mehr davon raus. Wenn aber alles so eine ganz große Wolke ist und jeder bringt einfach nur maximale Motivation und ein bisschen Betriebs- und Business-Erfahrung mit, ja, dann hast du halt so eine kleine Spezialtruppe, aber die Spezialtruppe wird nicht wirklich ein Ziel erreichen. Du musst dir das anders überlegen, wenn wir jetzt bei Spezialtruppe sind. Wenn du die Navy Seals losschickst, um irgendeinen Spezialauftrag zu lösen, dann holst du top trainierte Menschen, die angstfrei irgendwie, keine Ahnung, nachts mit dem Fallschirm in die Dunkelheit aus dem Flugzeug abspringen, die dann eventuell irgendwie mit wenig Essen und viel Gepäck sich irgendwo nähern und dann irgendwie vielleicht jemanden befreien, meinetwegen so eine Geisel befreien oder auch jemanden, der die festhält, einfach eliminieren, ja. So, und dann ist aber so, da holst du nicht einfach nur 5, 6 Leute, die richtig gut sind und sagst einfach, ihr werdet das schon schaffen, macht das Beste draus, Leute, sondern du setzt dich hin und machst mit denen einen minutiösen Plan, wo genau steht, hier springt ihr ab, dann macht ihr das, dann das, so sieht die Rückholung aus, das ist das Auftragsziel, bla bla bla, das sind die Personen. Das heißt, wird alles besprochen. Da gibt es auch so eine Art Betriebshandbuch. Das wäre dann vielleicht ein Missionshandbuch, aber du bist ja auch auf einer Mission. Deshalb, das ist extrem viel Arbeit, aber du musst das machen. Wir haben das bei mir damals in der Firma auch gehabt und wenn ich dann zum Beispiel am 17. Januar einen Arbeitsvertrag für jemanden unterschrieben habe, der am 1. Februar angefangen hat, dann habe ich dem das Mitarbeiterhandbuch einfach mitgegeben. Habe gesagt, lies das komplett durch, damit du am Tag 1 schon in der Lage bist, hier direkt ins Doing einzusteigen. Und wenn der dann am ersten Arbeitstag in der Firma war, habe ich den einfach nur eine Frage gestellt. Ich habe gesagt, wo hängt der Schlüssel für den Sicherungskasten? Und wenn er dann sagte, an dem Nagel hinter der Küchentür, wusste ich, der hat das Buch gelesen. Wir hatten nämlich die Situation, dass mein Büro in einem, ja, ich sag mal, Bürokomplex war. Da waren die ganzen Elektrokästen alle auf dem Flur. Und wenn wir bei uns im Unternehmen mehrere Computer alle gleichzeitig angemacht haben, weil wir gerade 10, 20 Stück oder so in der Werkstatt für Kunden installiert haben, dann war da zu viel Last auf der Sicherung, dann flog die raus. Und das passierte halt regelmäßig. Und weil das regelmäßig passierte, haben wir irgendwann gesagt, der Schlüssel für den Sicherungskasten kann nicht in dieser Tüte sein, wo alle anderen Schlüssel drin sind, sondern der muss einfach schnell greifbar sein. Und deshalb habe ich einfach einen Nagel genommen, der hinter der Küchentür hing und habe den da dran gehangen. Und wenn dann irgendwo der Strom rausgeflogen ist, dann ist einfach einer schnell in die Küche gegangen, hat den Schlüssel genommen, ist auf dem Flur, hat den Sicherungskasten geöffnet, die Sicherung wieder reingemacht, hat den Schlüssel wieder aufgehangen, wir konnten alle weiterarbeiten. Und da wir ja damals noch einen lokalen Server hatten mit Notstromaggregat und so, war das ja alles gar kein Problem. Deshalb musste man sich halt nur beeilen, damit die Batterie nicht leer geht. Aber diese Kleinigkeit, wo hängt der Schlüssel oder auch, wann kannst du hier nicht parken? Ja, mittwochs, weil da ist Markt und da sind draußen alle Parkplätze gesperrt. Das hilft ja auch so einem Mitarbeiter, schneller Fuß zu fassen. Und ja, das ist extrem viel Arbeit, aber du musst einfach mal damit anfangen und dann einfach Stück für Stück dieses interne Betriebshandbuch immer weiter erweitern. Und dann hast du irgendwann auch einfach eine super Vorlage, um weitere Unternehmen entweder zu gründen oder zu anzugleichen, wenn du sie gekauft hast, oder aber auch umzustrukturieren. Weil stell dir vor, du willst ein Unternehmen kaufen, und du weißt ganz genau, wie du arbeiten willst. Kannst ja mit deinem Betriebshandbuch im Kopf auch viel besser evaluieren, ist das Unternehmen wirklich so attraktiv für dich oder müsstest du so viel umstellen, dass es gar nicht lohnt, das Unternehmen zu kaufen, weil dann mit zu großen Umstellungen auch davon auszugehen ist, dass die Mitarbeiter nicht bleiben werden, weil die haben sich ja in dieser Welt wohlgefühlt und die finden ja deine Welt, die jetzt so innerhalb von kürzester Zeit deren Realität wird, vielleicht gar nicht so spannend. Und deshalb ist halt einfach aus meiner Sicht entscheidend, dass du hier einfach Klarheit hast über das, wie du arbeiten willst und dann auch weißt, wer arbeitet so, damit du besser rausfindest, mit wem kannst du zusammenarbeiten. Deshalb, ich kann dir sagen, es ist echt viel Arbeit, aber es macht so viel Sinn. Und nimm einfach das Subway-Beispiel. Und vor allen Dingen, lass dich in Zukunft immer wieder daran erinnern. Jedes Mal, wenn du bei McDonald's, Burger King, Subway, Kentucky Fried Chicken oder wie die alle heißen bist, stell dir einfach mal die Frage, bin ich auch schon da? Bin ich auch in der Lage, dass ich irgendeinen einfach von der Straße holen kann, dem einfach mal kurz beibringe, wie man sich die Hände wäscht, wenn man auf der Toilette war, wie man sich irgendwie Dienstkleidung anzieht und dann trotzdem irgendeinen Teil des Prozesses zu übernehmen, der dann in Summe dazu führt, dass das gewünschte Ergebnis verfügbar ist, innerhalb von 2 Minuten, 3 Minuten, je nachdem, wie lange das dann dauert, bis das Essen hergestellt ist. Das ist so ein bisschen das Bild, was ich dir heute mit in den Kopf geben wollte. Wenn du sonst Fragen dazu hast, einfach gerne per Instagram oder LinkedIn auf mich zukommen. Ohnehin freue ich mich immer über jeden, der sich mit mir über LinkedIn verknüpft, weil da poste ich auch immer regelmäßig Content. Und wenn du sonst irgendwann mal Interesse an der Live-Veranstaltung hast von mir zum Thema Unternehmer, machen wir ja viele Workshops oder eben auch so eine Roadshow rund um das Thema Vertrieb. Schick uns einfach eine Nachricht, dann teilen wir dir mal mit, wann die nächsten Termine anstehen. In diesem Sinne, danke, dass du dabei warst. Viele Grüße und bis zum nächsten Mal.